gibt da den ziemlich berühmten Kungsleden, der über 500 Kilometer quer durch Lappland führt. Ich bin den teilweise auf Langlaufskiern im Winter gegangen und fragte unseren Guide, sag mal Max, nach welchem König ist der benannt? Dann guckte er mich so an und sagte, das ist der König der Wege. Es ist so magisch, weil man hat damit ja nichts zu tun, aber man darf es gucken. Ich habe sie gefragt, warum entschuldigt sie sich eigentlich beim Baum? Und dann lernt man durch solche Fragen so eine andere Welt kennen, die sich dahinter verbergt. Also auf einmal ist der graue See ist silbern. Auf einmal kriegt das Ganze eine Farbe. Schlaf im Sommer ist eine Möglichkeit, aber kein Problem. Der Rest des Jahres kann so finster sein, wie er will. Aber im Sommer packen wir jetzt mal alles ein. Den Schlaf können wir auch noch nachholen. Und das ist nicht nur Spruch, sondern es gibt eine ganz eigene Energie, die man dann auch spürt in diesen Sommermonaten. Du kannst ja im Prinzip auch, kannst ja auch nachts wandern. Dieses macht euch die Erde untertan. Das ist, glaube ich, der Satz, wenn du in Lappland gewesen bist, denkst du, nee, ist vielleicht besser, ihr seid, stellt euch auch nicht auf eine Stufe, sondern ihr nehmt sie so, wie sie ist.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und nehme euch heute mit in den Norden Europas, nach Skandinavien, genauer gesagt nach Lappland. Lappland, hatten wir das nicht irgendwann in den letzten Wochen schon mal? Das stimmt, wir hatten Ende vergangenen Jahres hier schon einmal ein Gespräch zum Thema Lappland mit Bernadette Olderdissen. Bernadette hat dort ein Jahr lang gelebt und uns hier erzählt, wie das so war, was sie erlebt hat und was sie mitgenommen hat von diesem Jahr. Ich fand das so interessant von Lappland zu hören und viele von euch auch, dass ich das Thema gerne noch einmal aufgreifen wollte. Und das tun wir heute mit Tilman Bünz. Tilman kennt sich deshalb so gut aus da oben, weil er jahrelang ARD-Korrespondent für Skandinavien und die baltischen Staaten war, in Stockholm gelebt hat und immer wieder auch nach Lappland gereist ist. Aber auch nach seiner Tätigkeit als Korrespondent für die ARD war er immer wieder da oben, ist er immer wieder in Nordskandinavien, um Dokumentationen zu drehen, wie zum Beispiel für Arte die dreiteilige Serie Menschen am Rande der Welt über die Arktis. Lappland war jetzt aber nochmal ganz besonders in Tilmans Fokus, weil er ein Buch geschrieben hat über Lappland, ein weiteres Buch über Lappland. Vorfahrt für Rentiere heißt dieses Buch und alle Infos dazu packe ich euch natürlich in den Newsletter zu diesem Podcast, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei raus. Tilman erzählt uns heute, was Lappland überhaupt für ein Land ist, was der besondere Charme dieses Landes ist, der sich manchmal ein bisschen versteckt hinter einer Monotonie, die aber ja was ganz Besonderes an sich hat. Was das ist, das beschreibt er uns. Wir sprechen über Polarlichter, wir sprechen über das Wandern in Lappland, auch ganz konkret, wie das möglich ist, wo wir da auf welchen Wegen unterwegs sein können, wie wir dort unterkommen können, wie das generell ist mit dem Unterwegssein in einem Land, das ja nicht uns gehört, das auch nicht den Schweden oder dem Staat Schweden oder Norwegen gehört, sondern was eigentlich den Einheimischen dort die Heimat logischerweise ist. Wie sollten wir uns dort bewegen, um das auch respektvoll zu tun? Wie können wir aber dadurch, dass wir nach Lappland reisen, auch die Einheimischen dort unterstützen und letztlich dazu beitragen, dass Lappland nicht industriell ausgeschlachtet wird, zum Beispiel? Also wirklich spannende Themen, die in diesem Gespräch drin stecken und ich wünsche euch, dass ihr ein paar Impulse für euch mitnimmt. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine sind da drin, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 ist ein grünes Pulver, das ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com/frei raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, weil ihr mit denen ja AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt. Das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen,
Tilman. Dankeschön.
Schön, dass du dir Zeit nimmst, über Lappland zu sprechen. Wir lassen uns heute ein bisschen entführen. Das ist so zumindest mein Wunsch nach Lappland von dir, um ja eine Idee davon zu kriegen, wie es da aussieht und wie Lappland so ist. Was ist ein Lappland für ein Land, wenn du es jemandem beschreiben müsstest? Ich spreche jetzt in der dritten Person, aber ich war selbst noch nicht in Lappland. Wenn du es mir beschreibst, wie sieht es da aus? Was ist das für ein Land?
Also es ist ganz gut, wenn man die Gabe hat, es sich schön zu gucken, weil der erste Eindruck ist eigentlich, dass es eine Einöde ist. Liebhaber des deutschen dichten Waldes kommen nicht ganz auf ihre Kosten. Es gibt natürlich Bäume, es gibt auch uralte Bäume, aber die sind zum Beispiel sehr klein. Wir waren mal auf Suche nach dem Urwald in Lappland und ich dachte an was ganz anderes. Und dann sah ich diese kleinen, knorrigen Nadelbäume, die möglicherweise aber auch 500 Jahre alt sind. Das musste ich erstmal schlucken. Das Interessante an Lappland, eigentlich sagt niemand Lappland, aber dazu kommen wir später noch, ist, dass eigentlich alle, die da sind, irgendwie eine spezielle Geschichte haben. Niemand ist da so ganz freiwillig, sage ich mal, also was die Arbeitskräfte angeht. Und die anderen sind dort, weil sie sich eingerichtet haben, da in dieser Einöde zu leben. Es gibt ein Tier, was bestimmt und prägend ist für diese ganze Ecke. Das ist eben nicht der Elch, sondern das ist das Rentier, was es da aushält. Wer Kinderbücher mag, hat sich vielleicht noch erinnern an Nils Holgersson und den frechen Jungen, der auf der Gans durch ganz Schweden reiste und dann nach Lappland kam. Und da selbst die Gänse fliegen auch im Oktober zurück. Also es ist eine Gegend auch, in der es vielleicht 9 Monate im Jahr richtig kalt sein kann. Das hat aber auch seinen eigenen Reiz, wie wir beide wissen. Also Lappland ist eine große Fläche Nordskandinaviens, besteht ungefähr aus ungefähr die Größe der alten Bundesrepublik, verteilt sich auf Norwegen, auf Schweden, auf Finnland. Ein Teil davon ist auch noch auf russischem Territorium. Ich finde es da ganz wunderbar, weil es dort so wenig Leute gibt. Also es ist sehr gut, sich da zu verkriechen. Es gibt tatsächlich auch so einen Unerreichbarkeitsindex. Also wenn die nächste menschliche Siedlung 50 Kilometer entfernt ist und den tragen dann mehrere Orte. Es ist ein Ort, in dem man wunderbar wandern kann, zum Beispiel. Alles, was zu Fuß ist, es ist auch sehr viel unwegbar. Also ohne Wege, das ist das Definierende. Lappland heißt es, ist eigentlich ein Begriff, den die Sami, so heißen die Ureinwohner, so nennen sie sich, nicht so gerne mögen. Der kommt natürlich von Lappen, aber Lappen sagt man nicht mehr, weil das zumindest im Schwedischen einfach ein Schimpfwort ist und mit allerlei schlechten Bedeutungen belegt ist. Ja, Lappland.
Wie nennt man denn Lappland dort oben? Also das sind die Samen, die dort leben, aber wie heißt die Region? Also, oder verstehen Sie es überhaupt als eigene Region oder als eigenes Land?
Ja, also Lappland ist ein wunderbarer Magnet in touristischer Hinsicht. Also Wildnis in Lappland funktioniert immer. Es wissen auch alle, wovon was gemeint ist. Ich glaube, in Schweden ist die Provinz, um die es dann geht, die heißt dann Norrbotten oder Västerbotten. Man vermeidet auch so ein bisschen das Wort Lappland, weil dann könnte ja auch noch mitschwingen, dass das Land vielleicht denen gehört, die da schon immer wohnten. Und gerade wenn man Industrieprojekte ansiedeln will, dann nennt man das eher Norrbotten, die schwedische Provinz Norrbotten. Die Sami oder Samen, beides kann man benutzen, auf Schwedisch heißt es Samer, die sagen im Zweifel eher, wenn sie fortschrittlich sind oder wenn sie nationalbewusst und so sind, sagen sie Sápmi. Und das hat sich aber noch nicht eingebürgert, das Wort so richtig. Aber das kann kommen. In 20 Jahren würden wahrscheinlich alle ganz selbstverständlich von Sápmi reden. Man tappt aber nichts in kein Fettnäpfchen, wenn man Lappland sagt. Es ist nur so, dass vielleicht mancher Sami so ein bisschen denkt, naja, so ganz auf der Höhe der Zeit bist du nicht mehr, wär's lieber. Hingegen, wenn man mit der norwegischen oder schwedischen Botschaft redet, finden die vielleicht doch schwedischer Teil von Lappland oder norwegischer Teil von Lappland als unverdächtiger. Also da bahnt sich schon so ein kleiner nationaler Konflikt an, um es mal vorsichtig zu sagen, ja. Wem gehört das Land? Es ist ja so riesig.
Ja, aber das ist ja eine große Frage, ne? Die nicht uninteressant ist. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich allein darüber 2 Stunden reden. Haben die Sami denn grundsätzlich überhaupt so ein Verständnis von einem Land, das uns gehört? Ist eigentlich ein Nomadenvolk gewesen, oder?
Ja. Das Problem bei der Geschichte ist, dass die Sami leben, ohne allzu viel Spuren zu hinterlassen. Das macht sie ja auch heute so attraktiv. Also die haben keine Kathedralen gebaut, die haben auch keine Generäle hinterlassen lassen, haben keinen Krieg geführt. Wahrscheinlich haben sie den ersten Ski erfunden, aber es ist, selbst Archäologen haben es unheimlich schwer festzustellen, wo jetzt eine vor 3000 Jahren bewohnte Stelle von Sami ist. Das finden sie selber charmant, macht aber jegliche Verhandlung natürlich schwierig, weil sie auch kein Schriftvolk sind. Nun hat man aber einige Anhaltspunkte, also ungefähr um 1600 kam der schwedische König und erkannte, dass diese Leute da oben hervorragende Wildjäger sind und hervorragende Lieferanten von Bärenpelzen und Rentier. Und außerdem man sie auch einsetzen kann in Bergwerken, in Silberbergwerken. Und von da an gab es so eine gewisse Arbeitsteilung. Die Sami haben dort gelebt und die Schweden haben die Steuern kassiert, um es mal relativ platt zu sagen. Und darauf kann man sich schon berufen sagen, wir waren aber vor 400 Jahren, habt ihr uns ja hier schon ordentlich anerkannt. Und es gibt auch tatsächlich so ein Gebiet, in dem die Rentiere weiden, das eben tatsächlich so groß ist wie die alte Bundesrepublik. Da haben die Sami sozusagen Sonderrechte. Einige Privilegien, würden manche Leute sagen. Manche Leute würden sagen, das Minimum der alten Rechte. Also auch das geht hin und her. Zum Beispiel dürfen sie in Nationalparks ihre Sommerferien verbringen, in Hütten. Oder sie haben das Recht, Rentiere zu haben. Also du und ich, wir dürften ein Rentier streicheln, wir dürften es auch verzehren, wenn wir so, das finden Sami übrigens, es gibt wenig vegetarische Sami, muss ich doch sagen. Also das fänden die auch völlig in Ordnung, wir dürfen auch mal auf dem Rentier, ja, am Halfter führen oder was auch immer, aber haben dürfen das in Norwegen und Schweden nur Sami und an diesem großen Weidegebiet, was sie beanspruchen. Ja, das ist eben exklusiv und daran haben sich auch jetzt die obersten Gerichte dran bemüht und teilweise den Sami sogar Recht gegeben. Es gibt also so eine neue Bewegung, die sagt, wir bestimmen, wann hier Jagdsaison beginnt oder wir haben eigentlich das Recht auf dieses Land.
Was ja dazu kommt, sind dann noch Bodenschätze, die da auch jede Menge liegen in der Region.
Genau, alles, sag irgendein Metall oder irgendwas Knappes. Schweden hat 7 große Flüsse, die hat es einfach, weil da ist ja dieser Bergrücken, also das schwedische Gebirge, das Fjell oder auf norwegischer Seite ist es auch schön, kennt vielleicht mancher vom Langlaufen. Und die ziehen sich von unten nach oben über eine Länge von 1500 Kilometern. Oben fällt der Schnee und im Frühjahr schmilzt er und fließt zu Tale. Und diese ungeheuren Wassermassen werden für Wasserkraft genutzt. Also Wasserkraft gibt es dort auch jede Menge und natürlich gibt es auch ordentlich viel Wind, wenn es nicht viel Wald gibt. Das heißt, man hat eigentlich sowohl die Energie, eines der größten europäischen Unternehmen, das jetzt hier gerade in Norddeutschland auch siedelt, Northvolt, Batterie Recycling, die kommen daher, weil die sagen, wir haben ja eigentlich alles. Und das ist auch schwer zu widerlegen. Das ist tatsächlich so. idealer Standort für ganz viele Ansiedlungen, Windmühlen. Ich war in einem Windpark, da sind die Windmühlen 300 Meter hoch. Also wir staunen schon bei 100.
Wenn ich jetzt da hinkomme, da oben nach Lappland, würden mir zuerst da irgendwelche Minen ins Auge fallen? Also was würde mich erwarten? Oder wäre es tatsächlich die Natur, die da bestimmt das Bild?
Also wenn du im Winter unterwegs wärst, würdest du auf den Straßen hin und wieder schwarze Plastikfahnen, die einen Wildwechsel ankündigen, sehen. Die Tiere haben sich tatsächlich nicht an die Straßenverkehrsordnung gewöhnt. Sind ja auch weit vorher schon da, lange schon da. Das würdest du wahrscheinlich sehen. Du würdest sehen einige kleinere Orte, deren Zauber dir erst vielleicht beim zweiten Besuch aufgeht. Es ist jetzt nicht eine architektonische Perlengegend. Es gibt ein paar sehr schöne alte Holzgebäude, Holzkirchen und so weiter. Die Minen, die einen Untergrund, da siehst du nur Verbotsschilder, weil du da nicht ran darfst. Und wenn du vorzugsweise mit dem Nachtzug kommst, dann würdest du vorbeikommen an den großen Abraumbergen von Kiruna. Das ist die größte Eisenerzmine Europas und jeder, der irgendwie mal ein schwedisches Auto gefahren hat und bedauert, dass es die eine Marke nicht mehr gibt. Also Saab und Volvo beruhen darauf, dass man Stahl im eigenen Land hatte. Und das kommt eben aus diesen Eisenerzminen. Das würde man sehen und dann würde man sagen, ach ja, das ist ja immer noch sehr schwedisch. Die Wäsche ist nicht rußig, wenn man sie reinholt. Die Minen sind elektrifiziert, da fahren keine Dieselfahrzeuge drin. Die Leute, die arbeiten, sind zum Teil auch ganz cool. Sind übrigens auch viele Sami. Wo soll man hier da oben sonst arbeiten? Kann nicht immer nur Rentiere folgen. Also es sieht, wenn man das jetzt vergleicht, ich war ja mal ARD-Korrespondent, wir haben auch Berichte gemacht über Silberminen und Goldminen in Finnland, nicht weit entfernt. Und dann haben Leute das angeguckt und haben gesagt, das sieht doch ganz nett aus. Also was habt ihr eigentlich? Also verglichen jetzt mit Bangladesch oder keine Ahnung, das gibt's kein Silber, aber Peru oder so. Es ist eigentlich immer noch ein humanes Paradies mit 38-Stunden-Woche. Aber für jeden, der weiß, wie es vorher aussah, denkt er, hättet ihr das nicht in Ruhe lassen können? Das ist hier so paradiesisch schön. So, also das spielt dann eben mit. Was du sehen würdest, wärst, du würdest wahrscheinlich sehr viel Rentierfleisch essen. Also die Auswahl wäre nicht sehr groß, aber das würdest du wahrscheinlich anfangen zu mögen. Rentierfleisch vor allen Dingen mit Kartoffelbrei und Lingon, also Preiselbeermarmelade. Daran würdest du dich wahrscheinlich auch gewöhnen, dass du in sehr vielen Variationen immer wieder. Das ist so ein bisschen wie in Norddeutschland früher. Weißt? Mein Vater führte uns hier manchmal aus an der Elbe zu so einem Gasthof und dann sagte der Gastwirt, ja, guten Tag, ja, was haben Sie denn zu essen? Ja, was Sie haben wollen. Wurstbrot, Käsebrot und Rostbeef mit Bratkartoffeln. Also es ist sozusagen auch in gewisser Weise noch ein bisschen vormodern. Es ist jetzt nicht, klar, kannst du auch überall eine Pizza kriegen, aber es ist so, ja, was man hat und
es gibt jetzt keinen veganen New York Cheesecake.
Ja, den gibt's wahrscheinlich dann auf eine komische Weise. Es gibt ja eine hervorragende Einrichtung dort, bei der du dich wahrscheinlich dann auch melden würdest. Das ist der STF, der Schwedische Tourismusverband. Tourismus aber aus einer Zeit von 1890, als sozusagen die ersten Wanderer da oben auftauchten. Das hat also mit Fremdenverkehrszentrale ehrlich gesagt nichts zu tun. Und die haben 80, 90, 120 Hütten. Und die haben zum Teil hervorragendes vegetarisches Essen und alles aus den Stoffen der Umgebung, was es so gibt. Also du würdest da nicht verhungern als Vegetarier, aber es wäre vielleicht ein bisschen mühsam. Mein Sohn, der viel Zeit da oben verbringt, findet es manchmal ein bisschen mühsam. Wenn du allerdings Fleisch machst und Rentier und dich dran gewöhnst und die Feinheiten rausschmeckst, dann bist du da bestens aufgehoben.
Da sind wir schon beim Wandern, ne? Der Schwedische Tourismusverband. Der da dann ja auch eine Infrastruktur ein Stück weit bietet. Ne?
Ja.
Ich komme da an und sage, Mensch, ich möchte hier mal eine Runde drehen. Da habe ich viel Platz und viel Zeit und kann eine Weile unterwegs sein, bin aber trotzdem nicht komplett auf mich allein gestellt.
Genau, es ist, es gibt da den ziemlich berühmten Kungsleden, der über 500 Kilometer quer durch Lappland führt. Ich bin den teilweise auf Langlaufskiern im Winter gegangen und fragte unseren Guide Max, sag mal, Max, nach welchem König ist der benannt? Dann guckt er mich so an und sagte, das ist der König der Wege. Also nicht König sowieso von Schweden, sondern es ist der König der Wege. Den gibt es auch schon ewig. Der hat, glaube ich, 42 oder 67, also ziemlich viele Stationen. überall, wo eine Hütte ist, wenn man den kleinen Ausweis sich kauft vom SDF, kann man dort mit oder ohne Vorbuchung, das ist ein bisschen von der Saison abhängig, kann man dort übernachten, Selbstkocher-Geschichten. Manchmal haben sie auch ein Restaurant, wenn sie ein Restaurant haben, meistens ein sehr gutes. Das ist so eine Art, das ist der Kompromiss. Also ihr könnt schon herkommen, ihr dürft nicht mit dem Motorroller fahren oder ihr müsst schon laufen. Zur Not retten wir euch mit dem Helikopter, aber im Prinzip müsst ihr laufen. Also ein bisschen wie der Jakobsweg, also alle möglichen Leute, alle möglichen Geschichten. Fast immer GPS-Abdeckung allerdings. Gibt aber Teile da, das ist zum Beispiel auch so irre, wenn man da ist, dann sagt man, es gibt auch Teile, in denen es keine Hütten gibt, in denen man sich das selber suchen muss, die liegen da auch auf dem Weg. Und dann sagt man, sag mal Max, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich mir hier ein Bein breche? Also ich bin mit einem anderen Kumpel unterwegs, ich wiege so und so viel Kilo, der auch, keiner von uns kann den anderen schleppen. Das kennst du ja sicherlich auch von deinen Reisen, diese Frage, wer rettet mich jetzt hier, was ist verantwortlich? Und dann sagt Max, guckt einen so an und sagt, naja, im Schneesturm musst du dich dann eingraben, der Schnee isoliert, ja. Und ansonsten musst du auf den nächsten Berg steigen, weil da hast du wahrscheinlich Deckung, denn das ist hier das militärisches Gelände. Und dann denkst du, ah ja, das wusste ich noch nicht. Vielen Dank für diesen Tipp. Das hat doch irgendwas Überzeugendes. Selbst wenn ich da mich auf Händen und Füßen und da hoch, aber an deinem Handy erkennen sie deine Ortung und dann können sie kommen. Ne? Also das, da leuchten mir alle Augen, weil das finde ich einfach großartig, dass man kriegt das schon irgendwie hin, man wächst dann an der Aufgabe. Man trottet vielleicht erstmal auf dem Dingsweg und dann überlegt man sich, was will ich denn jetzt eigentlich nochmal, will ich noch ein bisschen weiter ins Abenteuer gehen. Aber es ist so ein bisschen auf der Ebene, zu Hause habe ich eine Dehydriergeschichte und mache mir mein Gemüse auf leicht und wenn ich dann da oben bin, tue ich mir Schneewasser rein. Ich habe einen Kollegen beim NDR, der fährt immer mit der Pulka, also mit dem Schlitten, beim Liegewagen da hoch. Ich frage mich immer, wie er das hinkriegt, wie er das da reinklemmt. Und der zieht dann so 2 Wochen rum im Winter mit seiner Pulka. Und dann sage ich, ist das nicht ein bisschen langweilig? Sagt er, das ist überhaupt nicht langweilig. Ich sage, und was machst du die ganze Zeit im Zelt? Ach, also das braucht mindestens 2,5 Stunden, brauche ich, bis ich das aufgebaut habe. Hm, okay. Und was findest du so toll daran? Polarlicht, großer Polarlicht-Fan, der guckt so lange, der ist Kameramann, bis ihm fast die Hände abfrieren, weil er so fasziniert ist. Und dann sagt er, unangenehm ist morgens diese Kondenswasser, was vom Zeltdecke runterfällt und einen nass macht, das findet er irgendwie. Und dann sagt er diesen Satz, es gibt hier nicht so viele Farben.
Und, vornehmlich weiß wahrscheinlich.
Ja, oder grau. Oder ja. Und da denke ich, das beschreibt so diesen Fan. Auf einmal ist da so ein See, der ist dann zwar Lapis Lazuli blau oder so, und denkst du, boah, das kann wohl nicht sein. Aber es ist schon reizarm, ist der falsche Begriff, aber irgendwie very special, ja.
Das ist das, was es ausmacht, ja, wahrscheinlich auch, ne? Dieses ja. Wenig Abwechslung
ja.
Und dann der Fokus vielleicht auf ein bisschen was anderes, ne? Auch ein ja. Stück weit ins Innere, beziehungsweise in diese Beziehung zwischen der Umgebung, in der ich unterwegs bin und mir selbst, ne? Schwer zu beschreiben.
Wenn ich so, bin ja nun einiges schon gewandert, wenn ich überlege, was mich am meisten beeinflusst hat und beeindruckt hat von meinen ganzen Reisen, waren es eigentlich entweder die Wanderung oder die Paddeltouren oder das Segeln, vielleicht auch mit einem kleinen Boot, mit einem kleinen Motor. Weil das prägt sich irgendwie anders ein. Es gibt ja diesen Satz, wir sind körperlich gesehen immer noch Fußgänger geblieben. Und ich glaube, dass da was dran ist. Selbst Bahnfahren ist schon relativ fix. Aber Fliegen, ja, okay, nichts gegen Fliegen. Ich bin auch ewig viel geflogen. Ich will es auch nicht verteufeln. Aber da oben fängt man ganz gut tatsächlich an und nimmt das Tempo dann zurück. Und dann fallen einem eben auch so Sachen auf. Dann guckt man sich zum Beispiel die Hütten da an im Gebirge und dann sieht man, die sind mit Stahlseilen festgemacht. Und wenn man dann mit Leuten da redet, die da monatelang sind, so Geologen und Umweltforscher, und die sagen, ja, sonst fliegst du weg. Also ab Windstärke 9 kannst du einfach, und es gibt eben nichts.
Der Wind fegt durch
da. Du kannst dich nicht verstecken, es gibt nichts. Es ist einfach, es bläst da. Deswegen ist dieser Hinweis mit dem, wir graben uns hier ein im Schnee, ist auch, alle fangen dann an und graben. Und dann sagt Max auf einmal, scheiße, hier ist der Schnee zu flach. Hier ist zu wenig Schnee. Wir brauchen mindestens 1 Meter, damit wir uns hier kuscheln. Das sind dann so Sachen, die nicht selbst gemachte Abenteuer, sondern Abenteuer, die eher aus der Region kommen. Das muss man wissen, wenn man da ist, dass einem das passieren kann. So,
das ist ja noch das echte Abenteuer im Prinzip, was wir hier so als Abenteuer machen. Ich sag mal, in unseren Gefilden, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Mikroabenteuer, also was kann ich vor der Haustür machen. Da greife ich tatsächlich oft zu dem Kniff und stelle mir so Regeln auf, damit ich, also so Herausforderungen, dass ich darf das nicht, ich darf das nicht, weil die äußeren Rahmenbedingungen ja nicht das Abenteuer kreieren. Und da oben ist das noch so. Da sind einfach die äußeren Bedingungen schon ja so harsch dann teilweise, dass du halt dir nicht noch Regeln ausdenken musst, sondern bist direkt mittendrin im Abenteuer.
Ja.
Wenn wir schon beim Winter sind und dem Schnee, was ist denn eine Jahreszeit, die du empfehlen würdest? Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Kungsleden denken, wandern.
Man muss auf die Schneeschmelze Rücksicht nehmen. Also die macht aus den kleinen Rinnsalen durchaus reißende Flüsse. Deswegen ist zum Beispiel Mai und Juni eine kritische Zeit. Der richtige Hochsommer ist, würde ich sagen, für den Kungsleden gut. Wobei, also ich bin jetzt wahrscheinlich ein Feinschmecker. Ich gehe am liebsten, wenn die Mücken alle schon tot sind. Das heißt, nach dem ersten Nachtfrost, also Mitte August. Das beißt sich auch nicht so mit den schwedischen Sommerferien. Da sind die meisten dann auch schon wieder weg und das kann sehr schön sein. Also im Sommer ist gut zum Wandern, im Winter ist gut zum Langlaufen. Verständlicherweise passt das besser. Für das Polarlicht, wenn ich das sehen will, da gibt es eben Zeiten, wo es einfach nicht zu sehen ist. Das ist der gesamte Sommer. Also ungefähr ab September bis März gibt es Polarlicht zu sehen in einem bestimmten Bereich, ein bisschen oberhalb und unterhalb des Polarkreises. Und ich habe mein halbes Leben damit verbracht, das Polarlicht zu suchen. Ich habe es nicht immer gefunden, aber ich bin dabei geblieben. Also ich habe auch schon furchtbarste Fehlleistungen dabei erlebt. Das Polarlicht ist ja kein richtiger greifbarer Sturm, sondern es sind halt einfach Dinge, die sich weit entfernt von uns, von der Sonne ausgehend, irgendwie in der Erdatmosphäre dann ereignen und fantastisch sind. Also es ist ganz großartig zu sehen. Und ob man nun auf den Berg steigt oder nicht, könnte man denken, macht keinen großen Unterschied, weil dann bist du halt 900 Meter näher, aber es ist irgendwie 150 Millionen Kilometer entfernt, also was Watchers. Aber es gibt eben bestimmte Ecken, in denen der Himmel immer klar ist. Und bei bedecktem Himmel sieht man kein Polarlicht. Und da gibt es eben einen Ort, Abisko heißt der. Der ist ziemlich berühmt geworden dafür, weil da eben das fantastischste Polarlicht zu sehen ist. Und auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Dafür muss man dann im Februar vielleicht hinfahren. Dann wird man nachts um 11 in einem alten ratternden Lift auf die Aussichtsstation hochfahren. Und ja, und dann wartet man da ein paar Stunden, liegt möglicherweise im Schlafsack im Schnee und guckt hoch und wartet und denkt sich was. Und dann ist es auf einmal da. Und das ist so magisch, weil man hat damit ja nichts zu tun, aber man darf es gucken. Also man ist sozusagen gleichzeitig großartig, fühlt man sich, weil man so ein tolles Himmelsspektakel da sehen kann, auch nie weiß genau, wo die nächste optische Explosion sich dann nun ereignet. Und gleichzeitig ist man so klein und liegt da wie so Male da hoch, guckt hoch. Also es ist wunderbar, wirklich ganz bemerkenswert. Und es hat den Norden gerettet, weil richtig entdeckt wurde das Phänomen als Attraktion erst so Anfang der 2000er Jahre, interessanterweise durch Japaner. Die sind da in Scharen dann hin.
Entdeckt heißt als Spektakel entdeckt.
Ja, also die Sami.
Fotos zu machen.
Ja, die Sami waren, du hast ja gefragt, was bedeutet das für die Sami. Also die Sami hätten sich jetzt wären nicht morgens um 3 aufgestanden, um es zu sehen, sondern die haben sich da ihre Geschichten dazu gedacht, das ist das Rentier und der Elch, die kämpfen und das Rentier gewinnt, obwohl eigentlich der Elch gewinnt ist und sowas oder die kluge Frau oder der dumme Bär oder was auch immer. Die haben sich da ihre Geschichte, so wie die Inuit darin auch auf einmal Eisbären und Wale sehen. So, das ist zum Teil hatte man auch den Eindruck, das sind die Verstorbenen, die da oben kommunizieren. Also es war eher ein bisschen mit Ehrfurcht und Scheu belegt. Und da jetzt nun hinzufahren und in den Himmel zu gucken und dabei möglicherweise auch vergnügliche Dinge zu tun und zu hoffen, dass man ein Baby besser zeugt, was es tatsächlich in Japan offenbar eine weit verbreitete Vorstellung ist, das unter Polarlicht. Es gibt die ganze Dörfer mittlerweile mit völlig ungewöhnlichen Dächern, nämlich mit Plexiglas-Dächern, wo man in den Himmel gucken kann, was in einem Land mit viel Schnee weitgehend sinnlos ist. Aber die werden dann auch schön geputzt und dann kommen immer noch, jetzt durch Covid war da eine gewisse Pause, aber es kamen sehr viele Asiaten und freuten sich daran an diesem wunderbaren Polarlicht. Und
du hast gesagt, das hat den Norden ein bisschen gerettet.
Genau, und zwar war das so, dass bei um die Jahrtausendwende gab es eine Live-Sendung des japanischen Fernsehens zu den Polen. Und nun kann man am Nordpol, könnte man wahrscheinlich, hat man aber nicht, keinen Sendemast aufbauen. Und am Südpol auch nicht. Also haben die sich Orte genommen, die sie dann einfach zu dem nördlichsten der Welt erklärt haben. Und das war Abisko. Und da stand dann ein Ü-Wagen vom japanischen Fernsehen. Und während dieser langen Talkshows, können ja lange sein oder solche, da genau da zuckerte und blitzte das wie gemalt. Und offenbar war der Server von Abisko, der STF-Hütte oder dem Jugendherberge, dem großen Aufenthaltsort, war am nächsten Tag völlig überlastet. Und zwei Wochen später kamen die ersten Besucher an, erzählt der Jugendherbergsvater jedem, der es hören will, gerne, man kann auch sehr gut erzählen, und sagte, ein Mann kam an die Tür, tote Zeit, keine Touristen, er war da alleine mit seiner Familie, klopfte an die Tür, guckte ihn an und sagte, Aulola. Das ist natürlich ein schlechter Witz, weil Japaner bestimmt nicht Aulola sagen, sondern Aurora. Also das nördliche Polarlicht heißt wissenschaftlich gesehen Aurora. Aurora Borealis, genau. Und so geht die Geschichte, dass dann, weiß nicht, am Ende der kleine Flughafen von Kiruna 4 Chartermaschinen gleichzeitig landeten und sie alle das sehen wollten und alle ganz beglückt waren. In Kanada übrigens auch, dieser ganze Polarzirkel geht ja dann über Norwegen, vorher nach Finnland und alle wollten das eben unbedingt sehen. Und wenn sie es nicht gesehen haben, warst du mal Whale-Watchen?
Ja.
Manchmal sieht man sie ja auch nicht, aber dann heißt es ja, ihr dürft aber wiederkommen oder so. Also man bleibt bei der Stange, weil man hat den Eindruck, wenn ich das nicht sehe, dann habe ich wahrscheinlich Pech gehabt und alle anderen haben es gesehen. Ich will es jetzt einfach sehen. Ja. Das ist magisch. Und die kamen eben eine Weile und retteten das. Meine Kollegen von der ARD, die da oben damals Dienst hatten in Stockholm, die haben da lange Filme drüber gemacht, über die ganzen freundlichen Japaner, die dann in Doppelschlafsäcken auf der Wiese lagen und in den Himmel guckten.
Weil es einfach wirtschaftlichen Faktor wurde.
Ja, und die Japaner waren so nett aus dem Häuschen, so eine kontrollierte Nation und auf einmal freuten sich. Und es ist wirtschaftlich ein riesiger Faktor, ja, hallo, klar. Weil da eben, wie gesagt, ansonsten, wenn das, also es gibt schon 6 Wochen richtige Dunkelheit und wenn da sonst nicht viel los ist, dann steht eben so ein Hotel leer, aber mittlerweile steht da nichts mehr leer.
Ja, wenn ich da jetzt hochfahre mit dem Lift da zur Aussichtsstation und es geht los, muss ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass da einfach Scharen auch ihre Handys zücken und es dann darum geht, die beste Position irgendwie hinzukriegen oder das Stativ am besten Platz zu haben. Gibt's die Möglichkeit, sich dem zu entziehen und einfach zu sagen, pass auf, ich hau mich jetzt hier irgendwo in den Wald auf eigene Faust und dann sehe ich das auch?
Es ist genauso wie, es ist demokratisch. Eigentlich gibt es überall. Du kannst zum Beispiel auch den Berg alleine hochlaufen und dich 100 Meter unterhalb des Gipfels. Das macht bei der Entfernung zur Sonne auch keinen großen Unterschied. Doch es gibt immer die Möglichkeit. Was wir gemacht haben damals war eben in der begleiteten Gruppe, da waren das dann auch nicht so viele, da waren das vielleicht 50, 60 Leute. Das fühlte sich auch schon für mein Gefühl schon ziemlich nach Charter-Pauschaltourismus an. Andererseits, Schweden, Norweger neigen jetzt nicht zum spontanen Kontakt in jeder Hinsicht. Insofern war es ganz nett, in so einer Gruppe zu sein und einfach die Geschichten zu hören. Und auf einmal gibt es ganz viele Astrologen, die einem was erklären. Nein, man kann sich dem entziehen. Ich habe die dollsten Polarlichter irgendwo am Strand in Norwegen, als ich was ganz anderes suchte. Und dann guckten die Leute alle, ich dachte, was haben die alle für eine Genickstarre da? Und dann sah ich das auch, also es ist demokratisch, es ist für alle da. Es gibt auch überall Leute, die damit forschen. Also es gibt zum Beispiel die Vorstellung, dass Wale abgelenkt werden von den Sonnenstürmen und dann ihren Weg in die Nordsee machen, statt dahin zu schwimmen, wo sie eigentlich hin sollten oder so. Also es gibt mehr Leute, die sich mit Polarlichtern beschäftigen als, keine Ahnung, vielleicht, na, mit dem Klima werden sich schon noch mehr beschäftigen. Aber es gibt sehr, sehr viele. Es ist ein großes Mysterium, weil es ist eigentlich noch nicht so richtig viel.
Um respektvoll da oben unterwegs zu sein und zu reisen, ist ja die Frage, bin ich jetzt, also fahre ich da hoch mit dem Nachtzug, okay, und dann schlage ich mich einfach alleine durch die Wildnis, dann lasse ich natürlich auch relativ wenig da, wenn wir jetzt auf so diese wirtschaftliche Schiene gucken. Was wäre da deiner Ansicht nach so ein guter Weg, da möglicherweise einem Hype und den großen Massen zu entgehen, aber trotzdem ja da auch respektvoll dann unterwegs zu sein und vielleicht was dazulassen.
Also es gibt ja durchaus diese Herbergen vom STF, die versuchen, vernünftig und verantwortlich mit den Rohstoffen umzugehen und auch Fazilitäten anzubieten, die man teilen kann. Was für eine Sauna kann auch nicht schaden nach so einer Wanderung. Was ich, glaube ich, unterlassen würde, wären so Massenläufe. Also es gibt einen großen Sportartikelhersteller, der lädt immer ein von einem Ort zum anderen über 6 Tage. Nein, 6 Tage haben wir gebraucht, aber die brauchen, glaube ich, nur noch 1,5. Und die rennen dann 1.500 Leute mit kleinen Zelten. Manche müssen noch nicht mal mehr übernachten, rennen dann durch die Gegend. Das haben die Rentiere und die Polarfüchse alle, glaube ich, ganz gut verkraftet und auch keine größeren traumatischen Schäden davon genommen. Aber das ist eigentlich, würde ich sagen, nicht unbedingt der Geist, da Hochleistungssport zu machen jetzt in Lappland. Vor allem, wenn sie dann noch versprechen, man würde Rentiere sehen. Also das ist Quatsch. Also Rentiere sind recht scheu. Die warten nicht darauf, dass da 1.500 Leute vorbeiturnen wie im Marathon. Die Regulierung findet zum Teil dadurch statt, dass es nicht so viel Plätze in den Hütten gibt. Also du wirst wahrscheinlich dann darauf angewiesen sein, mit deinen selbstgemachten, dehydrierten Portionen und im Zelt zu übernachten. Wenn man Geld da lassen will, sollte man einfach in die Restaurants der Einheimischen gehen. Wenn man ihnen was Gutes tun will, kauft man sich ein Guxi. Ein Guxi ist so eine Astknolle, da wo kein Ast gewachsen ist. Und der wird dann mit ziemlich liebevoller Kleinarbeit in eine Trinktasse verwandelt. Die kostet so viel Geld, die kostet, weiß ich, 45 Euro oder 50 Euro. Aber die kannst du dann auch 20 Jahre benutzen, weil die ist so teuer, dass du sie nicht stehen lässt. Also dieser Unsinn mit dem, ist ja auch so ein Freiheitsversprechen mit Kaffee to go und dem, das ist ja skandinavisches Holz, was nach Thailand verschifft wird, um dort mit Plastik versehen und dann wieder zurück, um dann 5 Minuten gebraucht. Also so einen Unsinn kann man sich abgewöhnen. Ordentlich essen in Restaurants, durchaus auch mal Geld ausgeben für Hotels. Viele Leute sehen nicht gerade aus, als ob sie Sami sind, aber Sami, die Haupteinnahmequelle neben dem Bergbau und solchen Geschichten, ist eben Fremdenverkehr. Die Sami sind jetzt nicht scharf drauf, erforscht oder besichtigt zu werden, das muss man, glaube ich, auch sagen. Ich habe den Eindruck, Lappland schadet es weit weniger, als man denkt, wenn man läuft. Das schadet eigentlich dem Boot. Davon wird er sich schon erholen. Der muss sich ja auch von den Rentieren erholen. Die erste Reise war 2004. Mit 3 zahmen Rentieren haben wir einen Fernsehfilm gedreht, der hieß Lappland zu Fuß. Die Rentiere waren als Tragetiere nicht so geeignet, wie wir das gewünscht hätten. Es ist nicht so weit gekommen, dass wir sie haben tragen müssen über die Furten, aber so kurz davor. Aber das hat sozusagen das Herz für Lappland geöffnet. Das ging um einen Kontakt, eine junge Sami-Frau, die Nachbarin, war in Stockholm, die nach Stockholm gezogen war, hat uns eingeladen, sie und ein bisschen ihr Leben zu begleiten, Victoria Harnes. Und die hat nun Onkel und Tanten und sonst was. Die haben wir dann im Laufe der Jahre immer ein bisschen besser kennengelernt. Dann gab es auch Reisen, die mit Victoria nichts zu tun haben. Zum Beispiel gibt es da einen kleinen schmelzenden Gletscher, der wahrscheinlich, wenn du in Pension gehst, den gibt es dann nicht mehr, also in 25 Jahren. Da bin ich dann mal eigenhändig hochgewandert. Das war keine besondere Abenteuer, aber so solche Reisen habe ich dann auch gemacht. Eine Langlauftour. Ich bin vielleicht 15 Mal da oben gewesen, aber auch nie länger als vielleicht mal 2-3 Wochen. Ein Urlaubsland und immer mit dem Fokus, was könnte man, wenn man so besondere Zugänge hat, was könnte man anderen Menschen davon mitteilen? Es war zum Beispiel so, der Kameramann Karl-Johan Uzi in Lappland, ein sehr bekannter Mann und Fotograf, ist gleichzeitig auch Rentierhirte und der kriegte den Auftrag, bei dem Schlachtfest, beim Herbstschlachten seiner Rentierhirde, die Kamera zu führen, um zu dokumentieren, dass die großen alten Rentiere, dass deren Zeit abgelaufen ist, weil die unwirtschaftlich sind. Und die sollten also geschlachtet werden. Und sein Onkel, der einer der leitenden Leute dieser Rentierkooperative war, der wollte, dass sein Neffe das nur mal fotografiert und festhält. Und der Neffe sagte, ja, mache ich, aber ich habe da so einen Deutschen, mit dem habe ich mich verabredet, der zahlt mir Geld, dass wir einen Film drehen. Dann wurde vereinbart, dass wir zusammen auftreten. ich habe nichts Nützliches gemacht. Also ich habe zwar mal Lasso schmeißen auch gelernt, aber kann's nicht. Und Karl-Johan hat gearbeitet wie ein Tier und ich habe zwischendrin gedreht, er hat auch gedreht und so weiter. Und diese Bilder, vor allen Dingen dieses Erleben, wie man da in so einen Kral kommt und da sind 3500 Rentiere und die ziehen immer im Kreis und grunzen und schnauben so nett. Und man denkt sich, oh Gott, was haben die für Hörner? Und dann guckt man eine Weile, andere Leute gehen da auch rein und dann steht man in der Mitte und die weichen einem aus. Also die haben es, schaffen es auf magische Art und Weise, einen überhaupt nicht zu berühren. Fantastische Tiere. Und dann ist man einfach glücklich. Und solche Zugänge habe ich nur gekriegt aus diesen geschilderten Umständen, dass der was von mir wollte, dass ich ihn bezahlt habe, dass daraus ein Film geworden ist. Das kriegt man normalerweise nicht. Aber sowas, wenn man sowas einmal gemacht hat, das denkt man sich, ja, das ist wahrscheinlich einer der erhebendsten Momente des Lebens, in so einer großen Herde zu stehen. Ich habe das vorher mal gesehen, die Bilder, und dachte, oi, das muss ja ein, das sind ja mutige Trapper, dass die das machen. Dann habe ich aber gesehen, wie sie angefangen haben, die Großen mit dem Lasso rauszuholen. Und dann verstand ich auch, warum Karl-Johan Uzzi mir vorher gesagt hat, Rentierhirte ist der gefährlichste Beruf in Schweden, weil diese Hörner sind ziemlich spitz, klar, und sie sind auch zerbrechlich. Und wenn man, wie die sich wehren, das ist die erste Freiheitsberaubung ihres Lebens, mutmaßlich, nach der Markierung, aber da waren sie noch ganz klein, die wehren sich wie Teufel. Und du musst die aber irgendwie niederringen und mit dem Lasso dann auch noch schaffen, die Hinterbeine und die Vorderläufe und sie zu Boden zu ringen und so weiter und so fort. Da habe ich großen Respekt. Das ist auch einer der Gründe, warum Rentierhaltung wahrscheinlich jetzt nicht die allergrößte Zukunft hat, weil es einfach wahnsinnig arbeitsintensiv ist und auch ziemlich gefährlich. Die keuchten da alle rum und sahen aus wie in der dritten Verlängerung und hatten auch, viele hatten auch Blut an den, vor allen Dingen so an den Beinen. Also Rentiere sind Gott sei Dank vital, aber ist auch echt harte Arbeit. Das sind so ein paar Reisen nach Lappland. Langlauf-Skitour habe ich auch schon mal erwähnt. Das kann man bei STF auch buchen, so eine Langlauf-Skitour. Also richtig mit Rucksack durch die Bergwelt dort. Ja, dann ist es aber nicht so, dass ich jetzt immer in Lappland bin. Es gibt auch noch andere schöne Ecken.
Ja, du hast es jetzt schon eingewoben in die Erzählung, wie oft du da warst, seit wann du da warst. Und das ist genau das, was ich dich fragen wollte. Was sind so die besonderen Momente, an die du denkst, wenn du an deine Lapplandreisen zurückdenkst, die so vielleicht auch diese Liebe ausmachen oder markieren?
Ich bin ja jemand eher, der sowas transportiert über Begegnung mit Menschen. Also die schon genannte Victoria, und da haben sich dann noch einige andere Menschen dazu gesellt, die einfach mit ihrem Mutterwitz oder mit ihrer auch Gabe zur Ironie mir einfach in manchen die Augen geöffnet haben, die ich, zum Beispiel hat Victoria uns mal rumgeführt und hat gesagt, warum soll man sich bei einem Baum entschuldigen? Ich habe sie gefragt, warum entschuldigt sie sich eigentlich beim Baum? Und dann sagt sie, ja, das ist vielleicht eine dumme Frage. Aber und dann lernt man durch solche Fragen so eine andere Welt kennen, die sich dahinter verbergt. Also auf einmal ist der graue See ist silbern. Oder also auf einmal kriegt das Ganze eine Farbe oder eine Bedeutung. Also zum Beispiel, ich habe mir mal einen Bau angeguckt, den haben die Sami sozusagen als Trostpreis gekriegt für einen großen Staudamm, der durch ihr Gebiet gebaut wurde in Alta. Und dieses Parlament, da haben einige Sami-Menschen vor der Einweihung übernachtet und damit praktisch um Erlaubnis gefragt, dieses Haus zu erbauen und auch zu beziehen. Und in dem Erwerb, dem Nehmen, diesem samischen Nehmen, da steckt eine Haltung, von der man sich auch ein bisschen was mitnehmen kann, indem man zum Beispiel langlebige Sachen kauft. Oder es muss man sich nicht jederzeit bei der Tasse entschuldigen, aber wenn man diese Guxi, von der ich schon sprach, hat, dann kann man ja sagen, es reicht eigentlich mit den Tassen. Jetzt könnte ich ja die versuchen, jedenfalls, wenn ich ja auf Reisen gehe. Also so eine gewisse, auf so eine gewisse unauffällige und nicht missionarische Art und Weise, etwas von dem Leben zu merken. Zum Beispiel habe ich gemerkt, wir waren mit ihren beiden Onkeln unterwegs an der Grenze. Die haben da ihre Sommer immer verbracht. Und dann haben wir gegessen. Rate mal, was wir gegessen haben. Auf jeden Fall haben wir das gegessen. Das war auch sehr gut. Und dann sank der eine Onkel, sank so seitlich und machte ein Schläfchen. Und er erklärte uns dann, das ist ein Zeichen des Respekts gegenüber dem Koch. Das hat gut geschmeckt. Das Blut ist sowieso ist woanders, das arbeitet, dachte ich, das könnte man gut einführen. Ich weiß nicht, ob du, also dieser Büroschlaf, der berüchtigte, setzt ja auch ein. Oder ist das schon ein bisschen die ähnliche Wellenlänge? Warum gönnt man sich jetzt nicht diese Schlafpause? Und ich bin berüchtigt dafür, dass ich überall schlafe. Also ich finde das tatsächlich eine gute zivilisatorische Neuerung, die man von denen lernen kann.
Es ist ja auch so, dass zumindest so meiner Information nach, das Leben dort nicht immer gleich getaktet ist, die Tage nicht immer gleich getaktet sind. Wenn es im Winter dunkel ist, dann ist es halt auch mal dunkel und dann ist alles ein bisschen langsamer. Ne?
Genau, meine Frau zum Beispiel findet den Satz ganz wunderbar, der ist ja auch eine Orientierung. Tatsächlich ist es ja dort immer entweder zu viel oder zu wenig hell. Also um es mal platt zu sagen, es gibt eben 3 Monate nur Sonne, wo du dann morgens um 1:30 die Sonne quer ins Gesicht scheint und du dich ärgerst, weil du da um deinen Nachtschlaf gebracht hast. Oder eben die Tage im Winter, wo es einfach immer dunkel ist. Und dann gibt es eben so hilfreiche Bemerkungen. Victoria würde dann sagen, Victoria hat in diesem Buch Sami zählen 8 Jahreszeiten. Und dann habe ich gesagt, Victoria, erklär doch mal, warum ist das wichtig, dass ihr 8 Jahreszeiten habt? Warum kommt ihr nicht mit 4 aus? In Wirklichkeit habt ihr doch sowieso nur 2. So euren Winter und Sommer. Und dann guckt sie einen so mitleidsvoll an und dann sagt sie, weißt du, im Sommer, Schlaf im Sommer ist eine Möglichkeit, aber kein Problem. Und das deckt sich auch schon so ein bisschen mit dieser schwedischen Haltung zum Sommer. Der Rest des Jahres kann so finster sein, wie er will, aber im Sommer packen wir jetzt mal alles ein. Den Schlaf können wir auch noch nachholen. Und das ist nicht nur Spruch, sondern es gibt eine ganz eigene Energie, die man dann auch spürt in diesen Sommermonaten. Das ist, du kannst ja im Prinzip auch, kannst ja auch nachts wandern. Wir sind mal in Spitzbergen nachts gewandert. Nachts ist das Wetter besser. Also das sind dann so Erkenntnisse, wo man denkt, ist das jetzt nützlich, dass ich das weiß? Aber es ist so. Es ist irgendwie anders. Ja, viel hängt mit Umgang mit Kälte zusammen. Also dass man es zum Beispiel bei minus 30 Grad durchaus aushalten kann. Dass man dann aber bitte keine wasserhaltige Feuchtigkeitscreme mitnehmen sollte, weil die Adern dann platzen. Oder dass es für Kerle in Ordnung ist, wenn sie sich nicht rasieren und so, weil das einfach das schützt. Oder dass man sich, zum Beispiel ich bin ja eigentlich auch ein großes Kind, also ich habe gedacht, was ich eigentlich gerne mal machen will, ist ein Iglu bauen. Und dann haben wir jemand gefunden, Mickey, einen ehemaligen Gebirgsjäger, und der hat mit uns ein Iglu gebaut für uns und hat uns das erklärt, dass man da eine Kerze reinstellen muss, um zu gucken, ob da genügend Sauerstoff ist, du weißt das bestimmt alles genau. Und dass im Iglu immer eine bestimmte Temperatur ist, glaube ich, 2 Grad minus, auch wenn es draußen minus 30 ist. Alles nützliche Informationen. Und das war einfach schön zu sehen. Und wie der das baute, da sagt er, ja, also wenn ich mich jetzt zu sehr anstrenge, dann schwitze ich ja. Und wenn ich schwitze, dann friere ich. Und dann sagt er, wie Herr Uppe in Norden, also wir hier oben im Norden, wie stressend, po, also wir stressen uns gar nicht. Das ist nette Singsang. Und da dachte ich, da liegt auch so, wir reden ja sehr viel über Entschleunigung und so weiter und so fort. Und das ist für mich immer so eine Entschleunigungsreise auch. Da teilt sich das auf so eine lebbare Art und Weise mit. Man kann da entschleunigen. Und wenn du ein Iglu baust, dann dauert das halt 5 Stunden. Muss das nicht schnell machen.
Wie gut gelingt dir das, diese Dinge mit rüberzunehmen hier nach Hamburg in den Alltag? Also, oder was hast du gelernt da oben, was du hier gebrauchen kannst?
Also, ich versuche mich von meiner inneren Unruhe zu befreien, indem ich jeden Morgen eine Stunde Feldenkreis, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber es ist eine Art Bewusstseinsübung, in der man so zur Ruhe kommt und zu sich kommt. Und seine ganzen inneren kleinen Verspannungen auflöst zu machen und gehe dann den Tag auch anders an, also mit mehr Energie. Ich bin irgendwie fokussiert. Überall mit dem Fahrrad hinfahren, wenn es irgendwie geht, als Teil dessen. Ich bin immer erschüttert, wie wenig Leute für Essen ausgeben. Also in der Statistik, das kommt mir so vor, so 17% für Lebensmittel. Aber Internet, Fernsehen und sonstige Gebühren sind auch schon 12%. Und dann denke ich, wie sind die Prioritäten so? Ist nicht vielleicht besser, keine Ahnung, tatsächlich nur Gutes zu essen. Aber gut, das geht so weit. Man darf jetzt auch nicht so raushängen lassen. Man könnte von den Sami irgendwas leben. Wenn ich die Sami selber sehe, wie sie leben, sind sie auch in ihrer Mühle. Also nicht jede Weisheit führt automatisch dazu, dass man sie umsetzt.
Blickst du anders in den Himmel oder in die Natur da draußen? Nimmst du die anders wahr durch deine Besuche da oben?
Ja, ich suche jetzt zum Beispiel, es heißt ja bei Merian hieß es immer, man sieht nur, was man weiß. Also ich weiß jetzt, wie Moltebeeren aussehen. So sehe ich sie auch. Wenn mir jemand sagt, dieser See hat 80 verschiedene Farben oder der Schnee hat 100 verschiedene Sorten, dann überlege ich mir das schon irgendwie, wie würde man das jetzt beschreiben? Also es riecht mich irgendwie an.
Hier in Hamburg haben wir 50 Shades of Grey.
Ja, genau.
Beste Zeit des Jahres.
Ich habe mich nicht so in die samische Kultur reingekniet aus zwei Gründen. Das eine ist, das tun andere schon genug, also Indigenous Wisdom und so. Meine Lektorin ist da ganz großartig drin. Ich kann da nicht so richtig mithalten. Wahrscheinlich, weil ich auch zu viel Respekt davor habe. Ich möchte auch nicht, dass bei mir jemand zu Hause sitzt und aufschreibt, wie ich lebe. Also die Sami sind genügend erforscht. Also jeder soll das machen, wie er will. Aber ich, meine Neugier, als ich bei diesem Schlachtfest da war mit dem Kameramann, mit den 3600 Rehen und den 150 alten Rehen, die tatsächlich geschlachtet wurden, fand alles auf offenem Himmel statt, vor meinen Augen. Ich habe die Mägen gesehen, wie die da rausgenommen waren. Die sahen aus so wie früher Moped-Tanks, so in grün, nicht unappetitlich. Ich habe gesehen, wie in welcher Windeseile man ein Fell sauber machen kann, dass der aussieht, als du das gerade gekauft hättest. Ich habe gesehen, wie kleine Jungs mit dem Rührmixer das Blut so lange geschlagen haben und dass daraus dann Kuchen gemacht werden, die ich gegessen habe und gedacht habe, das ist eigentlich ganz lecker. Dann hatte ich auf einmal so den Eindruck, so wie die das machen, ist das eine Einheit. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so eine Art von Ganzheit des Lebens und des Essens erlebt. Das ist jetzt nicht mehr dieses Getrennte, das Sushi hier und meine schöne Philosophie dort, sondern die hatten ein Picknick aus eigenen Beständen und die Tiere kamen aus der Freiheit und hatten nichts gegessen, vor dem man sich ganz, ist es wahrscheinlich nichts, es gibt schon Schwermetalle da in der Luft. Aber so wie die lebten, das fand ich schon, das hat mich wirklich erfüllt und weiß nicht, die praktischen Konsequenzen, ich würde jetzt wahrscheinlich lieber von einem Jäger geschossenes Reh essen als 50 Hühner oder so. Also ich denke, ich habe ein anderes Verhältnis auch zu Jägern gekriegt. Ich glaube, wenn man Tiere lange Zeit in Glück leben lässt, dann tut man ihnen, glaube ich, keinen Schaden, wenn man ihr Leben irgendwann beendet. Aber ich weiß, das ist alles strittig, das ist individuell. Aber das waren für mich so Momente, wo ich dachte, oh, dass ich das erleben durfte, das ist einfach großartig.
Ich will das auch gar nicht romantisieren oder irgendwas jetzt aus ihr rausziehen, was da vielleicht gar nicht ist, ne? Irgendwas rein interpretieren. Aber ich finde es schon immer wichtig, noch einmal zu gucken, weil es ja eben so ein Sehnsuchtsding ist, auch Lappland. Und da wollen so viele hin und träumen davon. Und dann die Frage an jemanden, der da war, diese Erfahrung, im besten Fall macht die ja irgendwas mit einem, die man da gemacht hat und verändert auch das Leben hier. Deswegen so diese Nachfrage da nochmal. Und wenn es aber nicht so ist, dann ist es nicht so.
Ja, ich würde sagen, ich bin zum Beispiel kein Auswanderer. Also ich könnte jetzt nicht sagen, mein Jahr in Lappland hat mich so und so geprägt und ich würde da noch ein zweites dranhängen oder ich muss ja einfach sein. Dafür bin ich auch zu gerne Reisender. Das, was ich mitnehme und was ich mir vorgenommen habe, jedem zu erzählen, der es hören will und vielleicht auch den anderen, ist, das, was die Sami da machen, das schützt einen Raum, der für uns wichtig ist, eine relativ unberührte Gegend von großer Ausdehnung. Wären die da jetzt nicht da? Also sie haben viele Feinde. Viele finden, dass sie da auf die Industrieansiedlungen blockieren und dass sie unverschämte Privilegien haben. In Schweden ist gerade eine Regierung am Ruder, der rechtspopulistische duldende Faktor, die Schwedendemokraten, die sagen, Sami sind eigentlich keine richtigen Schweden, so ähnlich wie Juden. Also die sind sehr unter Beschuss. Und ich würde immer sagen, das, was die da machen, das schützt etwas, ein Allgemeingut. Sie setzen sich für etwas ein, das ist natürlich ihr Leben, das ist ihr privates Interesse, und da leben sie und verdienen auch Geld damit. Aber wenn die nicht da wären, würde das da so aussehen wie das Ruhrgebiet vor der Renaturisierung. Also es wäre, sie tun etwas in unser aller Interesse. Und deswegen muss man überall, wo gebohrt, geforscht, wieder was gefunden wird, ehrlich gesagt auch mit der Tiefsee oder mit den Ölquellen vor Norwegen, da muss einfach unheimlich aufpassen. Das ist unsere aller Erbschaft, und wir sollten ihnen dankbar sein, dass sie das da auf sich nehmen, und diesen unglaublichen Platzbedarf. Man kann natürlich auch das umdrehen und sagen, was fällt denen eigentlich ein? Also, wieso haben die so viel Platz? Und von diesem Gedanken kann man natürlich hegen, jeder soll darüber denken, was er will, aber ich denke, sie tun etwas für uns alle. Also schon allein, ich habe mal eine Frau getroffen, da habe ich erzählt, dass ich ein Buch über Lappland schreibe, und hat gesagt, Polarlicht, das will ich einmal in meinem Leben sehen. Also, und selbst wenn sie es nicht sieht, aber sie kann sich natürlich im Fernsehen angucken, und dann kann sie sagen, es ist auch einfach großartig. Also dieses, am Ende läuft es eigentlich immer darauf hinaus zu sagen, die Schöpfung, ich weiß, ich bin nicht so furchtbar christlich, aber da werde ich dann schon klein, wenn ich sehe, wie das eingerichtet ist, dass so ein Rentier 5 Monate überleben kann oder das ganze Jahr, mit welcher ausgefeilter Biologie dieses ausgestattet ist. Das hat mich immer schon fasziniert. Ein Eisbär, die gibt's da oben nicht, aber ein bisschen weiter nördlich, ist auf der Wärmesichtkamera nicht zu sehen, weil seine Haare ihn so perfekt isolieren. Da fällt mir nichts so ein. Das muss man mich nicht mehr bekehren zu irgendeinem Glauben an eine innere, größere Macht, die dafür verantwortlich ist, dass wir die alle um uns haben und wir auch alles tun müssen, dass diese Vielfalt bleibt und wir nicht am Ende alle nur ein paar Menschen, zivilisierte Menschen sind. Die Zivilisation zeichnet sich dadurch aus, dass sie solche Freiräume irgendwie erkennt und liebt. Und mit dieser Liebe kann man, glaube ich, auch eine Menge schützen. Also ich weiß, das ist so ein Buch da mit Vorfahrt für Rentiere, findet nicht jeder so toll, aber vielleicht sollte man sich das doch mehr zu Herzen nehmen und ihnen die Schutzräume lassen. Alles, was wir schön hier finden, guck hier Hamburg an, ist alles nach irgendwelchen Auseinandersetzungen und Kämpfen entstanden. Die schöne Alster war mal Privatgrund. Da wurde es enteignet und uns der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Die schönen Parks, die Wälder, die Nationalparks, der großen See. Es ist alles Ergebnis von menschlichen Auseinandersetzungen. Wenn es nicht immer Leute gegeben hätte, die gesagt, halt, stopp, jetzt hört mal auf, jetzt müssen nicht alle so viel Platz beanspruchen. Dieses macht euch die Erde untertan. Das ist, glaube ich, der Satz, wenn du in Lappland gewesen bist, denkst du, nee, ist vielleicht besser, stellt euch auch nicht auf eine Stufe, sondern ihr nehmt sie so, wie sie ist. Das ist vielleicht, ist ja auch nicht so ganz neu, aber es ist, das erfüllt einen dann mit einer gewissen Verteidigungswut auch und denkst, nee, das lasst mal wieder. Es gab da zum Beispiel ein Minenprojekt für eine Eisenerzmine. Kallak hieß die. Die wollte nur 14 Jahre lang, sollte die Erz bieten. Nun gibt es genügend Minen auf der Welt. Also Erz gehört auch nicht zu den Stoffen, die wir für die grüne Wende brauchen. Und trotzdem wollten die das einfach 14 Jahre lang da gut verdienen. Und danach bleibt dann ein riesiger Tagebergbau, 100 Kilometern von Straßen. Und die Rentiere können da nicht mehr durch oder haben an sich andere Wege gesucht, sind vertrieben. Ja, was soll das?
Ja, Timon, das ist schon ein schönes Schlusswort eigentlich. Vielleicht noch einmal, um es abzurunden, die Schutzgebiete da auch zu wahren, bedeutet nicht, man darf nicht auch hinfahren und diesen Tourismus eben auf eine gewisse Art und Weise auch unterstützen, ne? Damit auch dieses Gebiet geschützt bleibt. Weil wenn der nicht mehr da wäre, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig werden, oder?
Also
ist schon ein Faktor.
Ein gewisser freundlicher, ein interessierter und auch zahlungskräftiger Tourismus ist sehr willkommen. Was nicht gut ist, und das ist durch das Internet leider möglich geworden, ist, es gibt so eine Grenzstraße, auf der man im Mai zwischen Norwegen und Schweden die kleinen Rentiere ganz gut beobachten kann. Man kann sich vorstellen, wenn es 700.000 Rentiere gibt, dann gibt es vielleicht im Jahr auch 100.000 Babys. Das ist ein sehr sensibler Moment, wenn man diese Positionen, die man da gefunden hat auf dieser Straße, wenn man die dann im Internet veröffentlicht und auf einmal tauchen dort 150 oder 500 Wohnmobile auf, was passiert ist, dann trennt man diese Rentiere von ihren Müttern. Und dann kann man im nächsten Jahr, lohnt es sich vielleicht nicht mehr so besonders dahin zu fahren. Das heißt, wenn man dann erlebt, dass das gesperrt ist und dass, während man da nicht weiterkommt, ein Sami mit seinem Motorscooter vorbeifährt und man sich denkt, verdammte Hacke, warum darf ich hier nicht rein? Dann hilft es vielleicht, sich zu überlegen, dass der das ja nicht nur zum Vergnügen macht, sondern der vielleicht auch guckt, dass er seine Herde zusammenhält, was sie tatsächlich auch tun. Und das meine ich mit Verständnis. Da man sieht nur, was man weiß. Also wenn der Tourismus brutal wird, dann wird er aus solchen Gebieten auch ausgesperrt. Also ich war in früheren Jahren auch auf Spitzbergen, einsamen Trapperhütten, da darf man überall nicht mehr hin. Weil da gibt immer Leute, die dann den Riegel komplett davor legen. Das wäre natürlich irgendwie auch schade. Sehr schade. Nein, Tourismus kann segensreich sein. Das sagen auch alle. Gibt da einen Mann da oben, der hat mir gesagt, wenn ihr hier noch weiter abholzt, dann kommen meine Touristen an und sagen, war hier eine Militärübung? Weil die mit ihren großen Harvester-Maschinen tatsächlich Kahlschlagpolitik machen, vor allen Dingen in Schwedisch-Lappland. Und er sagt, das kann ich denen nicht mehr verkaufen. Ich kann doch nicht sagen, ihr dürft immer nur nach links gucken und rechts ist so ein Potjemkinsches Dorf, das ist so ein kleiner Anstandsrest von Wald und dahinter ist nichts. Wer sich dafür einsetzt, wird merken, es gibt mächtigste Interessen auf der anderen Seite, also vor allen Dingen die Waldindustrie, aber auch die Minenerzindustrie, bis hin zur EU-Kommission, die gerne die seltenen Erden aus Lappland holen will. Aber dafür ist das Leben ja auch da. Das ist auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit, gerade für das Thema.
Ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast.
Ja, gern geschehen.
Ja, Lappland. Ich habe nach diesem Gespräch nochmal mehr das Gefühl, dass dieses Land in Anführungszeichen wirklich eine Reise wert ist. Ich werde euch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Ende der Woche erscheint, am Sonntag in der Regel, wo ihr immer weiterführende Infos und Links zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen findet, da werde ich euch natürlich diese Woche nochmal ein bisschen was reinpacken zum Thema Lappland. Das Buch, das neue von Tillmann natürlich, Vorfahrt für Rentiere, aber auch die anderen Bücher, die Tillmann schon gemacht hat. Vielleicht finde ich noch ein, zwei Links zu Dokus, die er auch produziert hat, aus dem hohen Norden. Zum Kungsleden, diesem Wanderweg in Lappland, ganz im Norden, werde ich euch natürlich nochmal was reinpacken und ich werde mit Sicherheit über das eine oder andere noch stolpern, was dann auch nichts mit Lappland zu tun hat. Immer im Newsletter findet ihr auch Dinge, weiterführende Informationen, ob es zum Thema Ausrüstung was ist, ob das Hinweise, Empfehlungen sind, ob das Instagram-Accounts sind, YouTube-Filme, Filme, Dokus aus Mediatheken oder auf irgendwelchen Streaming-Anbietern. Vielleicht kommt auch mal was im Kino, was interessant ist. All das, was ich finde, was ich als empfehlenswert, als teilenswert erachte, das kommt in diesen Newsletter rein. Und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/freiraus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.